Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 44 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute begrüßen wir unseren tierisch guten Torwart, unsere Katze Nicolas Katsigianis.
Servus.
Katze war sogar schon einmal Podcast-Gast in Folge 24. Da haben wir dich auch ausführlich vorgestellt, haben einen genauen Blick auf deine durchaus bemerkenswerte Profikarriere mit vielen Stationen in der Bundesliga geworfen. Gerne nochmal reinhören. Damals haben wir uns aber nicht gegenüber gesessen. Das war einer der ersten Podcasts, die wir dann so in diesem Internet gemacht haben. Das heißt, wir haben uns nur über Handybildschirm irgendwie gesehen. Mhm. Persönlich ist schon nochmal was anderes. Deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir uns hier mal persönlich gegenüberstehen. Wir haben auch gerade schon eine Runde gekickert. Wie war's?
Ja, total Spaß gemacht, muss ich sagen.
Wieso was verloren?
Haushoch. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann gut kickern. Also wenn ich zumindest zu Hause bei meinen Neffen mit den Kicker, die sind 5 von 7, da läuft das richtig gut für mich. Und gerade war es irgendwie nicht so, gut.
Dann kommt der Robot, also der im sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist und dir mal ganz kurz die Grenzen aufgezeigt. Wir starten direkt mal rein in unser Gespräch.
Löwen aktuell.
Ja, hier geht es um das aktuelle sportliche Geschehen, nicht im Kickern, sondern im Handball. Vorab zur Info, wie immer zur zeitlichen Einordnung. Wir haben heute Montag, es ist der Montag nach dem Wetzlar-Auswärtsspiel. Wir erscheinen aber erst am Freitag nach dem Balingen-Spiel. Wer hat sich denn das eigentlich schon wieder ausgedacht? Deshalb sprechen wir natürlich nicht über die Partie gegen Balingen und wünschen irgendwie alles Gute, was aber auch Quatsch ist, weil wenn ihr uns hört, ist es ja schon wieder rum. Puh, werden wir wohl gewonnen haben, oder?
Ja. Wir sprechen nicht über das Spiel am Donnerstag, oder?
Aber wollen wir mal einfach sagen, wir haben gewonnen. Wir sagen mal, wir haben gewonnen und war bestimmt gut. So, wir wollen aber definitiv sprechen über den Sieg von gestern, also vom Sonntag. Mal wieder Drama pur am Ende. Wie viele Nerven hast du verloren?
Ja, es waren schon ein paar. Vor allem, wenn du auf der Bank sitzt, dann hast du nicht wirklich Einfluss aufs Spiel und bist noch nervöser, als wenn du eigentlich auf der Platte stehst. Aber ich glaube einfach, wir wollen das für unsere Zuschauer so spannend wie möglich machen. Und so ein einfacher 5-6-Tore-Sieg wäre ja wahrscheinlich an den Fernsehgeräten oder in der Halle einfach auch zu langweilig.
Wo ist das Problem? Ein Spiel, das wir fast durchgehend dominieren, einfach mal in Ruhe nach Hause zu bringen. Herrgott im Himmel!
Ja, habe ich auch leider keine gute Antwort drauf. Ne?
Also, ja, aber du sagst, auf der Bank ist noch mal schlimmer, oder? Also dann ist, wenn dir dann das Spiel so langsam ja aus den Händen zu gleiten droht, dann ist es noch krasser wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist einfach. Du hast ja so große Chancen dann auch wirklich in der 45. oder 50. Firma mit 4 Toren und wenn wir 3-4 machen, dann ist das Spiel einfach vorbei. Dann sind die tot im Prinzip, können sie nicht mehr wehren und du sitzt halt auf der Bank und kannst nicht viel machen und hoffst dann, dass es funktioniert und wir haben glaube ich im letzten Angriff haben wir das Timeout genommen und als Torhüter kriegst du das meistens nicht mit, was eigentlich besprochen wird und du stehst dann da und guckst, ja, was haben wir denn besprochen? Und Juri macht direkt einen Stürmerfall und denkst, das kann nicht wahr sein. Weil das passiert, das ist normal, aber denkst du, nein, eigentlich müssten wir clever sein als in so einer Situation. Oder beziehungsweise gar nicht so weit kommen, dass man so viel Druck hat und den letzten Angriff dann auch noch erfolgreich abschließen müsste.
Aber gehst du mit mir mit, wenn ich sage, dass es uns ja lieber ist, wir haben es eigentlich drauf und wir dominieren eigentlich und wir müssen nur die Fehler ein bisschen abstellen? Das könnte auch andersrum sein und wir hätten immer Krimi von Anfang an. Das wäre, glaube ich, schlimmer, weil dann müssten wir das Handballspielen nochmal erlernen, gefühlt.
Ja, das ist ja nicht so, dass wir an unserem Top-Level spielen und dann halt nur mit einem Tor gewinnen. Das ist ja so, dass wir echt dann Phasen haben, wo wir einfach nicht gut spielen und deswegen halt dann auch die Gegner einladen, um dann wieder ins Spiel zurückzukommen. Das sind Sachen, die wir definitiv abstellen müssen. Aber wenn du dir so mal die Liga anguckst, was da passiert, ist einfach, jedes Spiel ist schwer und die Mannschaften, die halt Konstanz haben, sind die halt am Ende oben stehen. Ne? Und das ist halt ein großer Punkt, an dem wir arbeiten müssen, einfach diese Konstanz jede Woche oder in jedem Spiel reinzubringen.
Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Wetzlar hat eine richtig starke Truppe da stehen, Frederiksen auf der Mitte, Rubin und Carvo daneben, zwei Top-Torhüter, Christian Danner aus Melsungen geholt als Abwehrchef. Das ist ja schon auch gehobenes Bundesliga-Niveau. Da sprechen wir ja nicht über einen Abstiegskandidaten.
Nein, das ist eine gute Truppe und auch die haben es ja auch, oder was in den letzten Jahren immer das Problem war, dass sie immer Spiele abgeben mussten und mittlerweile schaffen sie es halt, die guten Leute zu halten. Und traditionell war es immer schwer, in Wetzlar zu gewinnen. Deswegen ist es wirklich gut, dass wir zwei Punkte geholt haben.
Absolut. Generell habe ich schon das Gefühl, du hast es jetzt auch angesprochen, die Liga wird immer unberechenbarer. Für den neutralen Zuschauer ist es natürlich schön. Für unsere Nerven nicht so. Stuttgart hätte jetzt fast einen Punkt in Flensburg geholt. Und was ist eigentlich mit Magdeburg los?
Bei denen läuft's gut. Ich meine, wenn du siehst, wie die über die Jahre hinweg die gleiche Truppe zusammen haben, die eingespielt sind, die sich kennen, und das sagt man ja auch im Sport, dass wenn du einen Kern der Mannschaft hast, der länger zusammenspielt, ist das erfolgreich.
Könnte es in dieser Saison mal das spannendste Titelrennen geben, in dem nicht nur Flensburg und Kiel drin sind?
Man sieht momentan danach aus. Ne? Es wäre auch besser für die Liga, wenn es mal spannender wäre. Letztes Jahr war es auch spannend.
Letztes Jahr war ja auch schon auch spannend. Letzter Spieltag.
Aber es ist ja auch so, dass wenn du guckst, letztes Jahr im Oktober war es zum Beispiel so, da waren wir Erster und am Ende waren wir nicht Erster. Ne? Das ist halt, man sollte jetzt gucken, nicht das zu sehr interpretieren, wer im Oktober auf Tabellenplatz 1 ist.
Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Für uns Löwen muss man leider festhalten, dass mehr als Platz 5 zu erreichen richtig, richtig schwer wird wahrscheinlich.
Ja, es ist natürlich nicht unser Anspruch. Also, wir müssen auf jeden Fall die Europapokalplätze erreichen. Ne? Das ist schon mal wichtig. Ne? Wenn dir natürlich so eine Geschichte passiert, dass du in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Lissabon ausscheidest und die im Drittel der Saison wegbricht, dann tut das erstmal ordentlich weh. Ne? Aber andererseits ist es auch so, du kannst natürlich mehr Fokus dann auch legen auf die Bundesliga, dass du halt die Kräfte sparst und dann halt in den Pokal und in die Liga halt sehr viel investierst.
Das hat Klaus Gärtner ja auch in einem Interview gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass wenn er jetzt aus diesem, oder in der Pressekonferenz glaube ich, wenn er jetzt was Positives daraus ziehen müsste, dann wäre es, dass er wenigstens jetzt mehr Zeit hat, die jungen Spieler, die wir haben, und die neuen Spieler im Training vernünftig einzubauen.
Ja, du hast definitiv mehr Zeit zu trainieren. Wenn man jetzt den Plan letztes Jahr angeguckt hat, da hast du jeden dritten Tag gespielt und jetzt hast du halt mal im Prinzip eine Woche Zeit, dich auf ein Spiel vorzubereiten und im Training halt auch gewisse Abläufe zu trainieren. Klar ist es auch gut, wenn du Spielpraxis hast und die Leute halt im Spiel auch alles testen können, aber man muss halt das Positive rausziehen und halt gucken, dass du im Training halt so gut wie möglich arbeitest.
Wen siehst du in dieser Gruppe nach der Spitze am stärksten? Also außer uns natürlich. Göppingen vielleicht, den BHC, Lemgo hat auch einen Riesensprung gemacht, Melsungen oder sogar tatsächlich der Aufsteiger Hamburg?
Ja, das hast du recht. Das sind alles Teams, die wirklich da mitmischen können. Ne? Melsungen weiß natürlich nicht, wie sie sich entwickeln unter Parando jetzt. Das ist nochmal eine andere Marke. Göppingen hat sicherlich letztes Jahr einen Lauf auch gehabt. Ne? Die musst du auch ernst nehmen dieses Jahr. Also, und Hamburg ist zwar ein Aufsteiger, aber auch wirklich nur dem Namen nach. Ne?
Ja, absolut. Klammern wir mal Balingen jetzt aus, weil das Spiel ist ja quasi ja, im toten Winkel, diese Aufnahme, sagen wir es mal so. Blicken voraus auf die nächsten Wochen. Jetzt ist dann auch erstmal Länderspielpause. Tag des Handballs steht an. Danach gibt es 3 Spiele in 8 Tagen. Das ist ja so ein typisches Willkommen bei den Löwen Moment. Ne? 3 Spiele in 8 Tagen, Lemgo und Minden daheim. Und dazwischen fahren wir mal eben nach Flensburg. Wie blickst du auf dieses Programm? Bis auf Lemgo, die ja eigentlich voll im Soll liegen, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, stehen diese Gegner ja schon auch sehr unter Druck.
Ja, das ist zum Beispiel, ich glaube, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt auch gegen Flensburg zu spielen, weil mit den ganzen Angeschlagenen, die haben, ist es sicherlich einfacher, da was zu holen, als wenn die mit der kompletten Mannschaft da antreten. Und die anderen Mannschaften sind unter Druck. Und wie gesagt, wenn du dir die Liga anguckst, ist es einfach, jedes Spiel musst du wirklich ernst nehmen, weil wenn du da irgendwie nur mit 60% Einstellung reingehst, dann kriegst du wahrscheinlich richtig auf den Arsch und hast die Probleme.
Ja. Noch ein Wort auch zum Pokal. Du hast dich auch wahrscheinlich sehr gefreut. Nochmal Heimspiel gegen Stuttgart. Da haben wir eine echte Chance aufs Viertelfinale. Zum Abschluss der Rewe Final Four Turniere in Hamburg. Endet ja auch eine Ära. Es geht dann nach Köln. Nochmal mit den Löwen in die Barclaycard Arena. Das wär's doch, oder?
Super. Also das wäre wirklich eine runde Sache für alle, für die Fans, für die Mannschaft. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir halt so ein Saisonziel auch nochmal haben. Ne? Ich glaube, das Final Four wäre im Mai. So kannst du auch so ein bisschen deine Saison hochhalten. Mal abgesehen von der Bundesliga-Geschichte, dass du ja noch die Oberpokalplätze erreichen willst, hast du halt dann nochmal eventuell ein Highlight, wo du im Mai deine Saison einfach krönen kannst und jeder sagen kann, hey, das mit dem Pokalsieg da rauszugehen, wäre eine Riesensache.
Du warst beim Final Four mit dem THW?
Nein, da sind wir ausgeschieden, glaube ich, im Viertelfinale gegen Flensburg. Ich war mit der HSG Nordhorn 2008, glaube ich, im Final Four. Also wir im Halbfinale gegen Hamburg.
Einmal warst du da? Ja. Boah, das ist aber schon so ein Ding auch, was man ja dann nochmal auf der Bucketlist stehen hat, oder?
Ja, es ist halt so, da war ich 24, 25, da war so jedes Jahr war es so ein Europapokalfinale oder Final Four im DRB-Pokal und du denkst dir in dem Alter, das passiert ja jetzt jedes Jahr, ne, dass du so ein Finale hast. Und das war 2008 und seitdem war ich halt nicht mehr da. Merkt man mal, wie schwer das ist, so ein Finale zu erreichen.
Das war diese krasse Nordhorner Mannschaft, die damals für ordentlich Furore gesorgt hat. Wer dazu noch ein bisschen was hören möchte, dem kann ich auch Folge 24 ans Herz legen. Da haben wir das nämlich mal ganz, ganz besonders beleuchtet, inklusive aller Facetten. War schon auch eine spannende Zeit. Für dich, glaube ich, auch. Für mich persönlich muss ich ja ehrlich sagen, man sagt ja auch immer, die Mutter aller Final Four Formate, ist ja auch so ziemlich mit das erste gewesen, dass hier in Deutschland und auch in Europa als Final Four Format gespielt wurde. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir es da mal wieder hinschaffen. Wäre dann auch schon das 12. Mal. Und wir haben ja erst einmal gewonnen. Also, weiß ich, ob es noch mal ein Team gibt, das so viele Fehlversuche in Hamburg hatte.
Ja, es war schon eine Menge, ne? Da hat sich jeder in Deutschland gefreut, dass die Löwes dann auch endlich gepackt haben, ne?
So weit würde ich nicht gehen, aber.
Ja, irgendwann entwickelt sich so eine Situation, wo man dann möchte, dass sie nochmal verlieren, weil es einfach so.
Ja, gut, ich meine, wir haben, glaube ich, alleine dreimal hintereinander haben wir dann ja Flensburg irgendwie im Halbfinale gehabt, wo ich mich dann auch mal schon gefragt habe, wie das irgendwie gehen kann. Was ich halt lustig fand, war, als wir es dann ja endlich mal geschafft haben, hatten wir dieses schöne Pokal-T-Shirt mit den Strichen drauf, wo 10 Striche drauf waren und der 11. Strich war dann dieser Pokal. Man muss ja auch mal über sich selber lachen können, ne? Machen wir uns nichts vor. Also tatsächlich einer der größten Pokalflüche, die es gibt. Wobei, ich weiß jetzt zufälligerweise, bei den Frauen gab es das auch, die SG BBM Bietigheim, auch viele, viele Jahre und haben es jetzt erst zum ersten Mal geschafft letztes Jahr, dann mal diesen Pokal mit nach Hause zu nehmen. Also sowas gibt's nicht nur bei uns.
Okay.
Wir wechseln jetzt mal in unsere zweite Kategorie.
Löwen privat.
Katze, über dich und deine Karriere haben wir in Folge 24 schon ausführlich gesprochen. Seitdem ist aber auch einiges passiert. Nimm uns doch mal mit in die Phase zwischen der letzten und der aktuellen Saison. Wie hat sich zum Beispiel ergeben, dass du uns jetzt doch nochmal ein weiteres Jahr erhalten geblieben bist?
Am Ende der Saison habe ich mit den Löwenverantwortlichen gesprochen, weil da klar war, dass ich jetzt noch keinen neuen Verein hatte und ich noch nicht wusste, was ich mache, dass ich mich halt hier bei den Jungs fit halten konnte. Ich wusste halt, dass Palle bei Olympia ist, dass David bei der Jugend-EM war, dass sie auf jeden Fall im Torhüter im Training gebraucht haben. Für mich war es halt gut, die Trainingsbedingungen zu nutzen und halt einfach im Rhythmus zu bleiben. Und dann kam es halt dazu, dass das Apfel leider noch nicht fit geworden ist und dann war ich ja relativ nah dran und konnte direkt auch einen Vertrag unterschreiben.
Ja. Ja, für dich war das in dem Fall natürlich positiv. Ich meine, die Nummer mit Apfel ist natürlich ein Drama, ne? Also, ja. Boah, man beobachtet das ja dann auch in der Halle, dann kommen gegnerische Trainer und nehmen den Apfel irgendwie in Arm und sagen einfach nur, boah, es tut mir voll leid. Also, krass, es ist wirklich heftig, was da um ihn herum. Ich glaube, es sind dann anderthalb Jahre, die er nicht gespielt hat. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei ihm einfach entwickelt. Weil er fehlt ja auch an allen Ecken und Enden. Ich meine, er ist ja als, ich sag mal, Kabinenspieler, was ja auch eine große Stärke von ihm ist, ja. Ist er ja schon präsent, oder?
Ja, ja, das ist Wahnsinn, wie viel gute Laune er reinbringt für das Schicksal, was er eigentlich momentan hat. Ne? Wenn man so immer eine so lange Zeit verletzt ist, ist das einfach nicht schön. Ich weiß, dass wie das war bei mir. Es waren 2,5 Jahre. Ich versuche ihn auch immer zu motivieren und ihm zu sagen, hey, guck mal, ich bin nach 2,5 Jahren wieder auf der Platte gestanden und du packst das auch. Und es ist einfach auch nochmal für ein Team, was er reinbringt, wie lustig der ist. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das verfolgt haben letztes Jahr mit der Geistershow oder
ja.
Wenn man, ich bin jetzt kein Typ, der gerne auf Social Media unterwegs ist, aber guckt euch mal seinen Instagram-Account an,
geil,
wie lustig der ist. Also der muss einfach irgendwie nach seiner Handballkarriere irgendwas machen im Fernsehen. Also das ist der lustigste Mensch, den ich kenne.
Absolut. Ich bin auch riesig Fan, deswegen haben wir ihm ja auch zum Dankeschön zum Ende der letzten Saison so einen kleinen Pokal geschenkt, so eine kleine Trophäe als Dankeschön dafür, dass er der beste Geistershow-Reporter, glaube ich, auf Gottes Erden gewesen ist. Aber er ist auch einfach, ich glaube, der ist einfach ein Grund optimistischer Mensch auch.
Ja, das ist mega witzig. Glaubt auch an sich. Also ich glaube, das ist nicht so, dass er jetzt schon irgendwie aufgegeben hat. Der ackert weiter, der macht weiter. Jetzt für den Übergang haben sie jetzt zum Beispiel ihn auch in diese Torwarttrainerrolle gesteckt. Und das macht er auch richtig gut, hilft einem im Spiel, im Training. Wenn man ein paar Würfe braucht, hilft er dir. Hat zum Beispiel auch so eine WhatsApp-Gruppe erstellt für uns, wo die Torhüter, das müsst ihr eigentlich mal vorlesen, weil das eigentlich so witzig ist, wie er diese Gruppe erstellt hat.
Oh, so tief waren wir noch nie drin im Mannschaftsgeschehen. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Mal suchen, weil das ist einfach, der hat die Gruppe erstellt und dann einen kleinen Text dazu geschrieben. Ich meine, das war, glaube ich, im August oder so, seitdem ist nichts in dieser Gruppe passiert.
Du weißt,
aber
dass man bei
sie
WhatsApp
ist einfach
auch
da.
So eine Suchfunktion hat, ne?
Nein, kann man eine Suche?
Stichwortsuche kann man da machen. Ich weiß ja nicht, wie die Gruppe heißt.
Hab ich noch nie.
Löwenschnapper oder. Du, diese Stunde, die wir uns vorgenommen haben für so eine Podcast-Folge, das ist auch nur eher so ein Richtwert. Aber jetzt will ich das auch.
Da merkt man auch, dass man mit einem 39-Jährigen zu tun hat, der sich mit den ganzen Sachen noch nicht so auskennt.
Jetzt will ich es aber auch hören gleich.
Ja.
Wir warten gerne.
Das ist nicht so, dass ich jetzt versuche, die Spannung irgendwie hochzuhalten. Das ist einfach nur, dass ich das nicht finde.
Aber du kannst doch tatsächlich, wenn du nach ganz oben machst, dann, dann gibst du oben ein Stichwort ein und dann kommt die Nachricht oder dann kommt auch die Gruppe. So. Wie heißt die Gruppe? Weißt du, wie die Gruppe heißt aus dem Kopf?
Nein.
So, auch nicht.
Dann hilft dir die Stichwortsuche auch nicht.
Ei, okay. Aber die Gruppe wird nicht so viel genutzt, wenn
Nein,
du die...
deswegen ist sie so weit hinten.
Sehr schön. Ich habe es halt immer nur gefeiert, wenn er dann oben auf seinem Fahrrad sitzt und dann erstmal den da unten, die da Fußball gespielt haben, erstmal schön immer einen reingedrückt hat.
So, jetzt habe ich es. Die Gruppe heißt Apfel plus Azubis. Das Begrüßungskurs ist herzlich willkommen, Padawans. Freue mich auf die Zusammenarbeit und werde versuchen, euch so gut wie möglich zu bedienen. Hier stelle ich mich vor, gute Diskussionen über das Leben und Handball zu haben. Ich schließe es ab mit einem Zitat von einem Poet. Tu, was ich sage, und alles wird gut. Michael Appelgren, 2021.
Hat er noch drunter geschrieben?
Das war sein Zitat, deswegen.
Und ich sehe gerade noch bei dir auf dem Handy noch mit einem kleinen Apfel-Emoji unterschrieben.
Überragend, natürlich.
Nur echt mit dem Apfel. Ja, der Typ ist tatsächlich, ich glaube, vor allem, das war ja noch vor deiner Zeit, aber die Mischung aus Appelgren und Mess Mensa, also das war tatsächlich hier fast nicht mehr auszuhalten. Also wirklich, da waren einige, die gesagt haben, so, boah, die beiden zusammen, das ist schon, vorne, das war so ein richtiges Battle zwischen den beiden, wer der Witzigere ist.
Okay, ja, ich kenne den Mess Mensa zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja, der ist auch.
Deswegen so, überrascht mich gerade, dass du sagst, das ist so ein lustiger
Vogel.
Ja,
mit dem wird es auch nicht langweilig. Mess Mensa werden wir hier auch nie vergessen, weil er, der hat ja seinen Heiratsantrag für seine Frau, hat er ja nach einem Heimspiel in der vollen SAP-Arena gemacht.
Hab ich gesehen, ja.
Auch wirklich ein unfassbar lustiger Typ. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Jetzt kannst du also uns ja auch sagen, was wäre denn dein Plan B gewesen? Anfragen anderer Clubs waren ja mit Sicherheit auch da, oder?
Ja, aber es ist nicht das Passende, dass ich sage, okay, das ist jetzt da, worauf ich Bock habe, was ich machen möchte. Ich hätte einfach gewartet, bis halt irgendwo eine Situation entstanden wäre, die halt für mich interessant wäre, so wie jetzt bei den Löwen oder irgendwo anders in der Bundesliga oder im Ausland.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ausland, hast du schon mal im Ausland gespielt? Nee, oder?
Nein, noch nicht.
Also Schwabenland jetzt mal ausgeklammert. Schwäbisch immer ausgeklammert.
Nee, im Ausland habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Also, das wäre auch interessant. Kommt natürlich auf die Liga an. Ich würde jetzt nicht so gerne in die Ukraine oder nach Weißrussland oder sowas. Aber so solche Sachen wie Portugal, Dänemark, Frankreich wären schon interessant.
Okay, ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut... also Frankreich würde mich jetzt tatsächlich als Land so an sich nicht so reizen. Aber so Portugal oder so... Ich sehe ja immer die ganzen Bilder so von Jens Schöngard und so. Ich glaube, die haben da schon alle ein geiles Leben, wenn die da in Lissabon rumlaufen.
Ja, und ich glaube, sportlich ist es auch interessant, weil du halt, die Liga ist ganz gut mit den drei Clubs, die vom Fußball unterstützt werden. Und dann hast du, ich glaube, alle, auch die drei sind auch im Europapokal vertreten.
Ja.
Und dann hast du auch eine ganz gute Saison.
Ja, vor allen Dingen Benfica Lissabon, die sollen ja European League spielen, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, gegen wen die Quali gewonnen haben. Aber jetzt mal kurz Hand aufs Herz. Du hast deinen Vertrag bei den Löwen unterschrieben und hast dann aber beim Todesmarsch von Ischgl gesagt, what the hell? Warum gebe ich mir das nochmal?
Also das muss ich sagen, wurde ja angekündigt als Bergwanderung, was ja eigentlich im ersten Moment nicht so schlimm klingt. Und wir haben vorher noch so ein Geocaching gemacht. Das heißt, wir waren vorher schon 15 Kilometer unterwegs. Haben dann eine Mittagspause gemacht von, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so. Und dann hieß es, ja, jetzt machen wir noch eine Bergwanderung. Und sind da mit irgendeinem Bergführer, der, glaube ich, sich nicht so gut in dem Gelände auskannte, auf diesen Berg hochmarschiert, der einfach, also jetzt nicht, dass du irgendwelche Wege gegangen bist, du bist da einfach die Wiesen runtergelaufen oder hoch und runter und das, ich glaube, es war auch geplant, dass wir irgendwie um 17, 18 Uhr auf der Hütte oben waren und dann einfach noch ein bisschen irgendwelche Spiele machen und irgendwas Teambuilding-mäßig. Und ich glaube, ich war um 9 auf der Hütte. Ich kam zusammen mit Olli Rogisch als letzte Gruppe an.
Also geiles Jahr. Geiles Jahr. Ich habe mich mit Klaus unterhalten, als wir gegen die Türken gespielt hatten. In der ersten Quali-Runde. Und das war super. Wir hatten die Bilder von Social Media gesehen. Und alle Fans haben sich gedacht, boah, da haben die aber was Geiles erlebt. Ne? Und Klaus ja dann auch. Ja, das war super. Und so, jetzt kenne ich Klaus ja auch ein bisschen. Das ist ja so eine Bergziege, muss man ja schon mal so sagen. Und je mehr Gäste ich hier habe, bis jetzt wirklich in jedem Podcast seitdem, haben wir mit jemandem über diese Wanderung gesprochen. Jeder hat vor allen Dingen sein eigenes kleines Trauma mitgenommen aus dem Ding. Und ich glaube tatsächlich, also das muss ja richtig heftig gewesen sein.
Also ihr habt zum Beispiel, im Nachhinein habe ich ja gesehen, ihr habt den, oder die Löwen haben ja bei Social Media so einen kleinen Trailer davon zusammengeschnitten, von diesem ganzen Gelände und wie toll das da aussah. Und also du bist da hochgelaufen und hast einfach im Prinzip nur noch auf den Boden geguckt, weil du so müde warst. Das war also total cool, super Idee. Aber, ja,
aber dafür haben wir den Trailer doch gemacht, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das da oben aussah.
Nein, das war eine coole Erfahrung, etwas grenzwertig, aber es war, glaube ich, fürs Team auch ganz gut, weil die Stimmung danach war halt auch noch mal so ein bisschen Galgenhumor und es war ein mega witziger Abend noch.
Ja, wir haben den Trailer, das weißt du nicht, das war tatsächlich ein Trailer für so einen Kinofilm, produziert von Reinhold Messner, so eine Grenzerfahrung nicht am Nanga Parbat, sondern in Ischgl. Und das hatte nichts mit Corona zu tun. Hammerhart, ey. Ja, aber fürs Teambuilding nicht so schlecht, oder? Also im Nachhinein, gefühlt haben sich da einige ja gegenseitig da hochgeschleppt.
Es ist, so wächst du halt als Mannschaft auch zusammen. Ne? Das ist halt so ein besonderes Erlebnis und das kann ich, also das mache ich 10-mal lieber. Ich laufe dann auch lieber auf so einen Berg hoch, als noch zum 800. Mal irgendwie Klettergarten oder irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, da geht es meinen Mannschaftskollegen auch vielleicht nicht ganz in der Länge, vielleicht ohne das Geocaching am Anfang, aber ansonsten würde ich es gerne auch wieder machen.
Ja, ich habe auch letztens mal so eine 15-Kilometer-Wanderung gemacht, auch so 900 Höhenmeter. Nachher ist es schon cool, ne? Wenn du dann da oben stehst, so, dann fühlt man sich, das ist schon echt ein geiles Gefühl, aber davor ist halt eine Katastrophe. Aber die Stimmung in der Mannschaft, das bestätigen ja wirklich alle, ist ja richtig gut. Also das merkt man ja auch so ein bisschen bei euch. Hast du mittlerweile das Gefühl, vollständig hier angekommen zu sein? War ja jetzt auch nicht so leicht wegen Corona.
Ja, das ging aber auch schon letzte Saison. Es ging relativ schnell hier. Klar, es ist immer so ein Klischee, dass du vorher sagst, ja, nee, ich bin gut aufgenommen worden und bla bla bla. Aber es ist in der Truppe ist es wirklich so.
Jetzt in Wetzlar hatte ich auch das Gefühl, kann das sein, dass dieser neuerliche kleine Corona-Ausbruch, also ich sag deshalb kleiner Corona-Ausbruch, weil wir ja gefühlt die Herdenimmunität schon letzte Saison eigentlich durch hatten, innerhalb der Mannschaft, euch auch nochmal so ein bisschen zusammengeschweißt, jetzt erst Recht-Mentalität? Ich fand, in Wetzlar sah das ein bisschen danach aus.
Ich glaube nicht, dass das durch Corona kam, sondern eher, dass wir uns von diesem Schock erholt haben, dass wir aus dem Europapokal ausgeschieden sind. Ich meine, das war schon übel. Also als wir da im Hotel in Lissabon gesessen haben, die Stimmung war schon schlecht. Und das war in den nächsten 2 Tagen auch so, weil einfach dieses riesen Stück von der Saison fehlt. Und ich glaube auch, dass das mit der größte Grund war, warum wir in Stuttgart verloren haben. Weil einfach du als Spieler auch eine gewisse Zeit brauchst, dich um von sowas zu erholen. Und die hatten wir halt leider nicht.
Ja, das ist schon niederschmetternd. Weil, gerade auch, ich meine, wir sprechen ja nicht nur bei dir darüber, dass es sehr wahrscheinlich das letzte Jahr bei den Löwen ist. Das haben wir letztes Jahr zwar auch schon gesagt, deswegen sage ich ja sehr wahrscheinlich, aber zum Beispiel Andi Schmid, für den ist es natürlich dann auch irgendwie eine Katastrophe. Und ich glaube, dass das schon bei einigen Leuten im Kopf dann schon auch schwierig ist, damit da irgendwie umzugehen.
Ja, das ist genau das, was du vorhin sagtest mit dem DRB-Pokal, dass du halt genau das brauchst, diese Neuverteilung der Ziele, dass du sagst, hey komm, Hamburg ist ein cooles Erlebnis und es wäre im Mai. Und da haben wir halt nochmal eine richtige Saison-Highlight und können Titel holen.
Absolut. Aber gut, da machen wir jetzt einen Haken dran. Bringt ja nichts. Wie gesagt, ein guter Kumpel vom Fußball sagt immer, regst die Uft, bringt gar nichts. Wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben? Bist du Teamplayer, Anführer oder eher ein Individualist? Wir haben ja die größte Torwartgruppe der Liga. Also wir haben ja so viele Torhüter, wir brauchen ja fast einen Betriebsrat innerhalb der Torhüter. Wie würdest du deine Rolle beschreiben?
Ich glaube von allem ein bisschen, aber Anführer bin ich eigentlich nicht in der Truppe. als Torhüter bist du sowieso in gewisser Weise Individualist und Teamplayer, denke ich, bin ich. Ich fühle mich wohl in der Rolle, ich kann der Mannschaft helfen, kann im Training was machen, kann in den Spielen der Truppe helfen. Und ich sage, das ist für mich so, dass der Verein einfach, es macht unheimlich Spaß, hier zu spielen, weil die Truppe ist charakterlich wirklich in Ordnung. Der Verein ist super, alles ist super organisiert. Allein so ein Typ wie Stefan Hosfeld, der hier, weiß ich, rund um die Uhr einfach mal locht und alles macht. Ich meine, der wäscht die ganzen Klamotten, was das bedeutet. Glaube ich, wissen wir jetzt noch mehr, weil er jetzt kurzfristig ausfällt und die Wäscheberge sich einfach türmen. Ne? Das ist
okay. Ja, Stefan ist Gold wert. War Conny früher natürlich auch. Conny hast du, glaube ich, gar nicht mehr erlebt bei uns.
Nee, habe ich nicht kennengelernt. Ich habe einmal mitbekommen, da saß ich bei Yannick Kohlbacher im Auto und er hat mit dem Conny telefoniert und ich habe kein Wort verstanden, weil die.
Ja, Conny Hoffmann ist ein richtiger Badener. Das hört man bei ihm aber tatsächlich auch raus. War ja unfassbar lange hier bei uns, der Kultbetreuer. Stefan hat den Job wirklich, hat er eine hohe Messlatte übernommen, aber ich glaube, diese Leute in diesen Positionen sind auch immer irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ein Kummerkasten, aber solche Leute sind ja irgendwie auch ein super wichtiger Bezugspunkt für so eine Mannschaft, finde ich, oder?
Mega. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Truppe. Ich meine, der macht halt auch diese ganzen anderen Sachen, aber wenn jetzt zum Beispiel keiner da ist, der aufs Tor werfen kann und macht ein bisschen Torwarttraining, dann fragst du Stefan, kannst du ein bisschen werfen? Und der ist sofort dabei, der hat Spaß, der macht das und...
Also ich bin auch richtig großer Fan, aber der zum Beispiel, diese Bergwanderung, das ist so einer, der steckt das halt mit links weg. Ne? Stefan ist ja auch brutal fit, der ist ja, nur auf dem Fahrrad unterwegs. Also die Strecken, wo ich mich auf jeden Fall ganz selbstverständlich ins Auto setze, die fährt der halt mit dem Fahrrad. Ne?
Das ist extrem fit, also wenn ich überlege, der ist vor mir oben am Berg angekommen, der hatte zwar auch die Schnauze auch voll, glaube ich.
Dann muss es wirklich schlimm gewesen sein, wenn der sagt, hui.
Das war der Punkt, ja, wo du denkst, dass der netteste Mensch der Welt, Stefan Hosfeld, einfach auch die Schnauze voll hat.
Ja, also viele Grüße an Stefan an dieser Stelle. Wir sind sehr, sehr große Fans. Insgesamt bist du jetzt schon bald seit 20 Jahren Handballprofi, hast viele Clubs von innen sehen und erleben dürfen. Hast du einen Vergleichspunkt zu der aktuellen Lage jetzt bei den Löwen, was diesen personellen Umbruch angeht? Du warst ja auch in Kiel auch in einer Phase, in der auch ein Umbruch anstand.
Ja, aber eigentlich nicht so extrem. Ich glaube, der Umbruch kam eigentlich eher danach, dass die zwei, die mit Lukas Nilsson und mit dem Bilek zwei jüngere Halblinge geholt haben, die waren bei mir dann noch nicht da. Da ging Jicha ging weg und wir hatten zum Beispiel Laskovic noch auf Halblinks. Also das war Dissinger. Das war jetzt kein Riesenumbruch, ne? Und bei uns ist es so, ich finde es generell immer gut, wenn du junge Leute ranführst und denen auch ein bisschen Vertrauen gibst, dass sie sich entwickeln können. Ne?
Siehst du uns auf einem guten Weg?
Ja, denke ich schon. Ich meine, die letzten Niederlagen waren natürlich hart und taten weh, aber es ist halt ein Prozess so eine Saison und man muss, glaube ich, am Ende der Saison ein Fazit ziehen und nicht schon im Oktober, wie die Saison gelaufen ist.
Ja, vor allen Dingen... Ja, brauchen wir halt das Umfeld, ne? Wir brauchen halt bei den Heimspielen die Fans und wir brauchen halt Fans, die halt auch die Mannschaft dann auch bedingungslos unterstützen wollen und nicht die Fans, die halt kommen wollen, um bei uns Titel zu feiern und die dann enttäuscht sind, dass wir gerade keine Titel zu feiern haben, weil ich glaube, wenn das eine nicht funktioniert, dann wird's zu dem anderen nicht mehr kommen. Weißt du, wie ich das meine? Also du musst ja jetzt Vertrauen haben und jetzt zur Mannschaft stehen.
Ja, aber ich finde, das machen auch viele Fans. Also wenn du mal so zwischendurch hörst, was da reingerufen wird, das hört man eigentlich...
Die Fans, die in der Arena sind, absolut. Da haben wir mit die Besten überhaupt, die Treuesten überhaupt. Einigen sollte man vielleicht nur den PC wegnehmen.
Das ist halt so, soziale Medien. Das ist immer was anderes, wenn du eins gegen eins gegenüber jedem sitzt oder man schreibt sowas da irgendwo rein.
Absolut. Wir machen einen kurzen Break und kommen zur dritten und neuen Lieblingskategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
Löwen in freier Wildbahn. So. Ja, da haben wir jetzt bei jedem Gast komplett ein eigenes Themenfeld. Was läge näher, als mit dem, ich nenne dich jetzt mal Bundesliga-Hopper, weil du ja wirklich viele Teams erlebt hast, über die Entwicklung des Handballs in den letzten beiden Jahrzehnten zu sprechen. Wenn du an deine Anfänge der Liga zurückdenkst und das mit heute vergleichst, was hat sich in deinen Augen am meisten verändert?
Die Sporthallen und die mediale Präsenz. Also wenn man überlegt, dass früher ja meistens ist das Topspiel im DSF oder im Sport 1 gezeigt worden ist. Und das waren meistens immer Rhein-Neckar, Flensburg, Kiel.
DSF, sagt er.
Das war ja, wenn du jetzt in kleineren Vereinen gespielt hast, hast du jetzt kaum irgendeine Form Medienpräsenz gehabt, ne, und oder Fernsehpräsenz. Und wenn du überlegst, wie gut das Sky jetzt macht, dass du jedes Spiel schauen kannst, ist schon eine gute Sache.
Absolut. Gibt es denn was du heute vermisst, was es damals noch gab?
Die Zeiten, wo nicht 7-6 gespielt worden ist.
Interessant. Ich hatte das Thema, ich weiß nicht mit wem, aber es ist ja schon so, ich glaube, dass 7-6 ein großer Faktor dafür war, dass die Rhein-Neckar-Löwen zweimal Deutscher Meister geworden sind. Weil ich glaube, das hat keiner so exzessiv gemacht wie Nikolai Jakobsen. Also gefühlt hätten wir ja für die 2 Jahre gar keine Torhüter gebraucht.
Ich bin einfach kein Fan von dieser Geschichte. Das ist auch dann wieder so ein Trend und jeder springt auf den Trend auf. Und ich finde, das macht den Handball auch einfach nicht schöner. Also das, wenn du dir das anguckst, diese Würfe ins leere Tor, das ist eher so eine Zirkusnummer. Und ich weiß nicht, das sollten die Verantwortlichen wirklich eine Regel vorschieben und das einfach verbieten, weil ich glaube nicht, dass das unserer Sportart gut tut.
Stefan Kretschmer sagt das ja im Übrigen auch. Damit ist er auch natürlich nicht alleine. Ich persönlich erinnere mich halt auch super gerne an so Jahre wie, erinnerst du dich an die Parade von Andy Schmid gegen Flensburg, wo er dem Lasse Swan den freien Tempo-Gegenstoß wegnimmt. Das sind ja...
Ja, das hat Andy auch in blumigen Worten vor 3 oder 4 Wochen beim Training auch beschrieben, weil ich es nicht genau vor Augen hatte.
Du, also Andy Schmid, ich glaube, das ist eine Szene, die läuft bei ihm als Bildschirmschoner im Büro oder auf dem Fernseher im Wohnzimmer. Also, aber trotzdem, das sind aber doch die Sachen, da steht auf einmal ein Feldspieler im Tor. Das sind doch die viel cooleren Geschichten, als wenn es diese Tore ins leere Tor geht. Ich fand das auch schöner.
Ich weiß nicht, das irgendwie, das...
Dass du ein bisschen taktierst mit dem Torhüter, finde ich, das gehört dazu.
Na, ich glaube, das macht unsere Sportart nicht attraktiver. Ich verstehe, dass du meinst, dass das was Besonderes ist, aber größtenteils sind die Szenen einfach nur noch, weiß nicht. Also.
Ja gut, aber das war ja vor 7-6.
Ja, mit dieser Leibchen-Geschichte, ne? Das mittlerweile.
Das meine ich ja.
Du darfst das ja machen, nach wie vor, aber keiner nutzt es komischerweise.
Nee, weil das mit der Wechselei natürlich, vor allem mittlerweile ist das ja auch, also was ich halt schade finde, ist halt, Überzahlspiel ist an sich fast nicht mehr existent. Oder Unterzahlspiel in dem Fall, weil du im Angriff damit ja, also es gibt ja kaum ein Team, das nicht mehr auffüllt. Mit dem sechsten Feldspieler in dem Fall beinahe.
Da wüsste ich nicht, dass irgendeiner das nicht macht. Ne? Ja, also, machen es alle mittlerweile.
Das heißt, diese 2-Minuten-Strafen, das ist irgendwie ja, natürlich ist das nicht mehr so dasselbe. Und dann wird es auch ewig lang runtergespielt, so richtiges Überzahlspiel, finde ich, kommt dabei dann überhaupt gar nicht mehr so richtig zur Geltung. Das heißt, wenn du könntest, du würdest es wieder abschaffen.
Sofort.
Okay, müssen wir mal einen Brief schreiben.
An wen?
Ja, also ich habe ja als Frage noch, da kommst du dann von selber ja jetzt drauf, was für dich eine Neuerung ist, die man wieder rückgängig machen sollte oder eine Unsitte auf dem Feld insgesamt. Ist das Spiel für dich auch schneller und physischer geworden oder hat sich da eigentlich nicht so viel verändert?
Für mich als Torhüter eher nicht. Also das sagen die Spieler, ich glaube, die haben dann auch eher das Gefühl, dass es physischer wird, aber ich kriege das als Torhüter natürlich nicht so mit. Ich habe das Gefühl, die Würfe sind auch genauso hart wie vor 10 Jahren, 15 Jahren.
Aber wird es zum Beispiel schwerer, Paraden zu haben, weil es eine Tendenz zu mehr Durchbrüchen und damit natürlich auch zu mehr freien Würfen gibt?
Ich glaube, die Abwehrformationen haben sich so ein bisschen verändert, dass du nicht mehr so defensiv 6-0 spielst, wie es früher war, oder dass du mal 5-1 spielst, wie wir jetzt. Das ist ja schon eine Rarität, weil ich glaube, die meisten Teams verteidigen jetzt nicht 5-1. Aber ich finde das gut. Das sind halt so Sachen, wo ich denke, vielleicht sollte man auch eher von diesem Trend weggehen, extrem offensiv zu decken und lieber zu schauen, dass man etwas defensiver spielt und guckt, wo am Ende die Würfe passieren. Weil oft bei solchen offensiven Deckungen hast du, produzierst zwar technische Fehler, aber wenn halt was schief geht, hast du gleich Würfe für Torhüter von sehr schwierigen Positionen. Und wenn du so klassisch Oldschool 6-0, 5-1 deckst, finde ich die Wurfchancen einfach für heute auch besser.
Schaust du eigentlich auch auf andere Handballligen? Also schaust du so in deiner Freizeit mal nach Frankreich oder nach Polen oder was weiß ich?
Ja gut, die Champions League ist natürlich immer medial auch präsent, aber ich schaue ab und zu auch mal bei der französischen Liga rein, einfach so aus Interesse. Das sind halt nur Highlights, aber du kannst ja natürlich mehr sehen, wenn du Live-Spiel verfolgst.
Es gibt ja die Diskussion, dass die HBL im Vergleich zu anderen Ligen abgebaut hat. Bevor Kiel zuletzt die Champions League gewonnen hatte, hatten wir lange keinen Final Four-Teilnehmer mehr. Sind wir im Vergleich, also im europäischen Vergleich, tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten?
Glaube ich nicht. Also in der Spitze denke ich nicht. vielleicht in der Breite so ein bisschen oder dass andere Ligen jetzt auch so ein bisschen aufgerüstet haben, wie jetzt Frankreich oder wie Portugal, dass da jetzt so ein bisschen neu was dazukommt, aber ich glaube nur wegen dem einen Jahr jetzt, dass wir, glaube ich, trotzdem noch mit in Europa die Besten sind.
Ich glaube ja, dass es ein bisschen gesteuert war, also so zum Thema, gibt nur noch zwei Champions League Teilnehmer statt früher drei und es war ja sogar eine lange Diskussion, die EHF wollte ja nur noch einen deutschen Champions League Teilnehmer, der zweite sollte eigentlich auch nicht mehr Champions League spielen oder immerhin in eine Qualifikation zu müssen. Ich glaube tatsächlich, dass die deutsche Liga den Granden in Europa ein bisschen zu stark geworden ist, auch medial. Wir als Löwen waren dann ja auch auf einmal ja so ein bisschen in dieses Kreuzfeuer da geraten mit dieser Aktion da in Kielce damals. Glaubst du, dass es tatsächlich so ist, dass das auch ein bisschen gesteuert wurde damals, diese deutsche Liga vielleicht ein bisschen zu schwächen aus Europa?
Frage. Ich meine, das kam, glaube ich, auf mit den reduzierten Champions-League-Plätzen, nachdem diese Superliga abgeschafft worden ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in dem Thema nicht wirklich, wirklich drin, um da irgendwas was Vernünftiges sagen zu können, gerade in ein öffentliches Mikrofon.
Weil ich finde, in der ich finde, dass die Liga stärker geworden ist. Ich finde, dass es noch nie so war gewesen ist, dass wir die stärkste Liga der Welt haben, im Sinne von spannend, es geht was ab, es ist was los. Viele Teams, die nicht auf Augenhöhe sind, aber es kann ja nach wie vor bei uns jemand aus ganz unten, jemand von ganz oben schlagen. Das ist absolut möglich in der Liga. Ich glaube, dass die Liga an sich stärker geworden ist und deshalb unsere Spitzenmannschaften im europäischen Vergleich Probleme bekommen.
Ja, du musst definitiv mehr kämpfen als die meisten anderen Mannschaften, weil die HBL ist halt schon, du hast die meisten Mannschaften, du hast 18 Mannschaften, ich glaube in Frankreich hast du nur 14. Mhm. Und wenn du manchmal die Spiele siehst, da können sich die Champions League Teams oder die Teams jetzt zum Beispiel Lissabon bei unserem Spiel, die können sich in Ruhe eine Woche auf uns vorbereiten und haben vielleicht unter der Woche so ein Ligaspiel gegen einen Club und gewinnen damit 10 Toren locker und wir haben halt vorher gegen Göppingen gespielt. Das ist halt nochmal eine andere Welt. Ist definitiv ausgeruhter, wenn du aus einer anderen europäischen Liga kommst. Mhm.
Es ist im Prinzip ja dieselbe Debatte wie auch im Fußball zum Beispiel, natürlich in einer ganz anderen Größenordnung. Glaubst du, dass die Bundesliga auf Dauer gegen diese speziellen Investorenprojekte bestehen kann?
Du mit den Investorenprojekten meinst du jetzt so?
Ja, so Paris oder auch Kielce ist ja auch so ein Projekt. Da steckt von einem Mann eigentlich durchgehend das Geld drin. Oder glaubst du, dass wir hier in der Bundesliga, wo wir ja eigentlich relativ homogen unterwegs sind, was das Thema angeht, uns noch viel mehr für Investoren öffnen müssten?
Nee, ich glaube, dass die Bundesliga auch weiterhin konkurrenzfähig bleiben wird. Also ich glaube, es ist nichts Schlechtes, wenn du solchen Investoren eine Tür und Tor öffnest, wenn das seriös ist. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das was Schlechtes ist. Wenn du es jetzt zum Beispiel mit dem US-Sport vergleichst, da ist es, glaube ich, so, dass jedes eigene Team so einen Investor hat und dass es halt zur Normalität gehört. Und ich glaube, im Fußball ist die Diskussion wahrscheinlich größer mit solchen Sachen, ob dann traditionell gewachsen ist, aber ich sehe da nichts Schlechtes hinter, beziehungsweise glaube aber auch, dass wenn du das selbst, wenn du das nicht machst, dass du stark genug sein kannst.
Mhm. Weil diese Investorenteams, die kommen ja gerade, die sprießen ja gerade aus dem Boden so ein bisschen im Handball. Also Kolstad ist zum Beispiel so ein Name, habe ich noch nie vorher gehört, sondern ein Team, was ja auch jetzt im Handball nicht, wo man sagt, ja, bei Aalborg, okay, die waren jetzt vorher auch schon einigen ein Begriff, aber die haben auf einmal Kohle ohne Ende, holen sich ja wirklich die besten Spieler der Welt. Ich meine, das wartet alles noch so ein bisschen auf Bestätigung, aber Sander Sargosen und auch der ein oder andere Spitzenspieler der SG Flensburg-Handewitt, wie hier zum Beispiel Röth oder so, sollen ja alle auf dem Weg nach Norwegen zu Kolstad sein. Wird die Luft dann dünn auf dem internationalen Transfermarkt für deutsche Teams?
Es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich eine tolle Geschichte, wenn du dann solche Teams hast, die dann aufsteigen und neu dabei sind. Ich sehe das aus Spielersicht, das ist natürlich dann auch, der Markt wird größer, du hast bessere Chancen, was zu verdienen. Das ist mit sehr viel Positivem verknüpft. Es wird schwieriger für deutsche Teams dann Top-Spieler zu verpflichten, weil du halt die Konkurrenz hast aus dem Ausland, wo wahrscheinlich weniger Belastung ist, weil vielleicht die Liga kleiner ist und die können in ihrem Heimatland spielen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für viele Ausländer auch mega interessant, in Deutschland zu spielen, weil es halt die beste Liga der Welt ist und du hast tolle Hallen und Top-Medienpräsenz.
Ja. Andererseits Ist es eine Chance für den eigenen Nachwuchs? Wenn du keine großen Spieler aus dem Ausland holst, dann, ich sage jetzt mal, müssen dann ja auch gezwungenermaßen die Jüngeren so ein bisschen in die Bresche springen, was sie natürlich gerne machen. Mit Blick auf die auf eine starke Nationalmannschaft kann man das ja dann wiederum als positiv einordnen. Du hast viele Vereine gesehen, hast erlebt, wie sie den Nachwuchs auch in jeweils in die Profimannschaft integrieren. Muss man in Deutschland generell in der Nachwuchsarbeit nochmal zulegen?
Ich bin, glaube ich, nicht der Experte für Nachwuchsarbeit in Deutschland, aber ich sehe oft, dass halt junge Talente rangeführt werden. Ich glaube auch, dass du mit der zweiten Liga eine sehr gute Möglichkeit hast, auch Talente zu fördern, beziehungsweise auch in der ersten Liga, wenn es passt. Vielleicht wäre das so ein Thema, ob du es wieder erlauben solltest, dass die zweiten Mannschaften in die zweite Liga aufsteigen dürfen, wie es zum Beispiel, ich glaube, vor 10 Jahren auch mal so war, wo Magdeburg auch die zweite Mannschaft in der zweiten Liga gespielt hat, weil du einfach dann auch die Chance hast, die Talente auf einem etwas höheren Niveau jede Woche spielen zu lassen. Beziehungsweise, dass du, wenn du das in einem eigenen Haus dann behältst, dass es deine zweite Mannschaft ist, ist ja auch gewährleistet, dass die Talente dann auch einen vernünftigen Trainingsrhythmus haben, vernünftige Trainingsbedingungen, dass du das so kontrollieren kannst.
Oh, jetzt sind wir in der kontroversen Diskussion. Das sehe ich nämlich komplett anders.
Okay.
Wir sind ja beide auch Leute, die ja Verbindungen auch zu Zweitligateams haben. Bei mir ist ja mein Heimatverein ASV Hamm-Westfalen. Du hast früher jahrelang in der zweiten Liga in Aalen gespielt. Den Verein gibt's jetzt so im Profi-Handball nicht mehr. Ich finde, für die Attraktivität der zweiten Liga, die gerade schon eher gegeben ist, fände ich es schwierig, wenn da zweite Mannschaften spielen, die nahezu kein Zuschauerinteresse haben. Das ist im Handball mit Sicherheit noch schlimmer als im Fußball. Deshalb fände ich das ehrlicherweise nicht so cool, weil dann habe ich lieber, dann würde ich lieber so ein Modell unterstützen, wie es jetzt dann in Berlin gefahren werden soll, wo ja gewisse handelnde Personen jetzt dann nicht nur Geschäftsführer von einem Bundesliga-Club sind, sondern auf einmal Trainer in einer Drittligamannschaft. Ich glaube, dann ist es eher so, dann würde ich eher auf so eine Farmteam-Mentalität setzen, weil dann die Tradition bleibt, dann bleibt die Fanbasis einfach da.
Ja, du hast recht, dass die zweiten Mannschaften nicht so im Vordergrund dann stehen. Ja, ne? Dass also, du nicht so hohe Fanbasis, dass die Attraktivität der zweiten Liga auch darunter leiden würde, gebe ich dir auch recht.
Das jetzt beispielsweise, es ist ein schlechtes Beispiel, aber keine Ahnung, dass jetzt der TBV Lemgo mit dem ASV Hamm-Westfalen, dass die dann mit Zweitspielrechten eher so arbeiten, dass man da, aber natürlich muss, das Problem ist dann aber auch wieder, sehe ich ja ein, dass ein Zweitligist dann ja auch schon wieder zufrieden sein müsste mit dieser Rolle. Weil dann kannst du natürlich keine großartigen Ambitionen auf die erste Liga wiederum haben.
Ja, ich kann zum Beispiel verstehen, dass das so ein Projekt wie in Potsdam dann läuft. Dass du sagst, okay, wir wollen jetzt eine Zweitligamannschaft haben, weil du einfach, wenn du das aus Vereinssicht siehst und aus der Entwicklung der Talente, kannst du wirklich dann Leute auch in der zweiten Liga spielen lassen. Und das Niveau ist hoch in der zweiten Liga.
Ja, absolut.
Das ist wirklich gut und so können sie sich entwickeln. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil das, wenn ich so zurückdenke, wie das mit den Zweitspielrechten gelaufen ist, früher war es, glaube ich, für die meisten nicht so gut, weil die halt nirgendwo fest in einem Team sind.
Das ist auch wieder ein Punkt, absolut, klar. Aber das muss man dann vielleicht auch noch konsequenter machen. Wie du sagst, das Niveau in der zweiten Liga ist brutal hoch, was ja auch spätestens dadurch bewiesen wurde, dass Gummersbach nicht direkt wieder aufgestiegen ist. Hamburg natürlich auch kein normaler Zweitligist war, ist ja auch jetzt kein normaler Aufsteiger. Das ist kein Aufsteiger, der darum kämpft, in der Liga zu bleiben. Also das prophezeie ich jetzt einfach mal. Ist auch, glaube ich, nicht mehr so schwer, das zu prophezeien, dass die in der Liga bleiben werden. Die zweite Liga ist natürlich schon in Deutschland, finde ich, ein Produkt, das sich brutal entwickelt hat. Auch was die Attraktivität für Zuschauer angeht.
Ja, das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Früher war es ja zweigleisig, eingleisig zu fahren und einfach da eine klare Liga zu haben. Und wenn man sieht, was da für Teams dieses Jahr drin sind, das sind schon gute Namen. Ne?
Wenn wir auf den Nachwuchs schauen, wie siehst du das bei den Rhein-Neckar-Löwen? Da haben wir zuletzt uns deutlich verbessert, wie ich finde. Am Sonntag hat Leon Zacharias, wie ich finde, ja auch einen tollen Job gemacht. Wir haben jetzt mit David Späth, Philipp Auhanso auch seit langem mal wieder Spieler, die sich mehr oder weniger auf Anhieb in der Profimannschaft durchgesetzt haben und ihren Platz da dort gefunden haben.
Ja, das sind wirklich drei wirklich, wirklich gute Talente. Also kann man schon fast nicht mehr von Talenten sprechen, weil die ja auch wirklich schon gut gespielt haben in der Bundesliga. Es ist immer schwer, dass du, wenn du in einem Spitzenverein bist, junge Leute heranzuführen, weil einfach der Anspruch jedes Jahr so hoch ist, dass du dir fast nicht erlauben kannst, so eine Art Ausbildungsverein zu sein. Das ist relativ schwierig, die Leute da irgendwo unterzubringen. Aber Ich meine, die Löwen haben Glück, dass du Leute wie David, wie Philipp und wie Leon hast, die wirklich auch Talent haben und denen du auch Spielzeit anvertrauen kannst.
Ich meine, wir sitzen gerade ja auch, das können wir ja kurz mal verraten, wir dürfen ja wieder zusammensitzen, das habe ich am Anfang auch kurz erwähnt. Wir sitzen auch wieder in diesem Billardzimmer im Internat, im Löwen-Internat. Wie bewertest du das, dass das hier alles so relativ nah beieinander ist? Also, dass wie die Profis quasi da drüben sehen können, wie sie in ihre Autos steigen, hier wohnen die Nachwuchstalente. Ist das für die Jungs auch wichtig?
Ich glaube, das ist perfekt gelöst. Ich glaube, du kannst es wirklich nicht besser lösen, weil du einfach die Profis jeden Tag siehst. Das ist alles zusammen. Du bist hier in Kronau an einem Ort, wo du nicht viele Ablenkungen hast. Das ist für junge Leute auch mal ganz gut. Die können sich auf ihren Sport und ihre Schule konzentrieren. Ja, und du hast halt die Profimannschaft mit dabei im Trainingszentrum und falls jemand ausfällt, du kannst die dazu holen. Du kannst aber auch sehen als junger Spieler, wie die Profis arbeiten, wie die im Kampf. Wie oft sehen wir Leute, die nach uns trainieren und die können sich das angucken, was wir machen. Das ist halt die Vorbildfunktion. Das ist, muss ich sagen, von den Löwen exzellent gelöst.
Ich glaube, dass es auch so ein bisschen sein muss, dass die so ein bisschen die Karotte vor der Nase haben, wenn du weißt, was ich meine. Also ich glaube, dass es für junge Spieler wichtig ist, dass die zumindest sehen können, wie die Profis das machen. Auch so, ich will dahin. So, ich sitze jetzt hier und gucke darüber und sage, boah, ich will da auch mitmachen. Ich glaube, dass das super wichtig ist, als wenn das abgetrennt wäre.
Ja, du siehst halt, was du halt auch irgendwann erreichen kannst. Ne? Wenn, wie du sagst, wenn dir das direkt vor die Nase gehalten wird, dann ist es umso attraktiver.
Ja, lass uns mal kurz einen Blick nach vorne wagen. Was glaubst du, es wird natürlich richtig, jetzt wirst du zum Propheten, im Zweifel. Wie wird sich die HBL in den nächsten Jahren entwickeln? Und wo wird es deiner Meinung nach drauf ankommen, wenn man sich in der Spitze etablieren will?
Ich glaube, Veränderungen gehen halt relativ langsam voran. Ich glaube nicht, dass in irgendeiner Form die HBL sich großartig verändern wird, was zum Beispiel den Modus angeht. Ich denke, 18 Mannschaften werden bleiben. Ich denke, was ich mir wünschen würde, dass irgendwann Playoffs eingeführt werden würden. Was,
echt jetzt?
Ja, es geht halt nicht. Es geht halt nicht aufgrund der Belastung der Nationalspieler. Okay. Aber ich glaube, für die Attraktivität des Handballs, wenn du Playoffs einführst, das wäre überragend. Jetzt nicht, weil du ein Finale hast mit Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel. Aha. Sondern einfach, dass du so eine Serie hast, 4-5. Mhm. Dass du beispielsweise, ich weiß nicht, Göppingen, wer war letztes Jahr Vierter? Ja, aber du hast beispielsweise, du hast eine Playoff-Serie Göppingen gegen den BHC. Das wäre auch total interessant zu sehen und das ist wahrscheinlich auch, weil ich relativ viel US-Sport gucke.
Aha, ja, ich auch. Deswegen finde ich das sehr interessant, was du sagst.
Dass du einfach so eine Best-of-Five-Serie in der Bundesliga hättest.
Berlin war Vierter, oder? Ich habe es die ganze Zeit überlegt. Ich glaube Berlin. Magdeburg Dritter, Berlin Vierter, wir Fünfter, ne? Ja.
Dann stell dir mal vor, eine Playoff-Serie Berlin gegen die Löwen. Oder fünf Spiele.
Hätte ich richtig Bock drauf gehabt.
Wie cool das ist. Leider, wie gut du das auch vermarkten könntest, wenn du sagst, okay, das ist jetzt das Nonplusultra im Handball, ja. Hast du auch Playoffs und wenn du schaust in Dänemark.
Ach Gott, dann hätten wir zum Ende der Saison innerhalb von, glaube ich, 4 Wochen, hätten wir dann irgendwie 10-mal gegen Berlin gespielt. Weil wir haben im Final Four gegen die gespielt, wir hatten das letzte Heimspiel noch relativ spät gegen die und dann noch Playoffs. Also ich weiß nicht, ob ich das so oft ertrage, dass die bei uns sind. Ich finde das spannend. Ich glaube, Playoffs, ich bin bei dir. Ich glaube, das ist nichts, worüber man sich ernsthaft unterhalten könnte, weil das einfach der Zeitplan nicht hergibt. Für die Zuschauer mit Sicherheit spannend. Ich glaube, dass sich der Handball insgesamt einfach bei solchen Themen zu sehr am Fußball orientiert. Ja. Dass die sagen, wir brauchen diese 18er-Liga, wir brauchen also auch zum Beispiel dieses jetzt auch wieder Festhalten an Tordifferenzen. Ich finde als dritter Punkt, du hast ja dann die Punkte und dann kommt dann die Tordifferenz in einer Sportart, in der du über 1000 Tore wirfst. Hast du eine Tordifferenz, die entscheidet? Und ich erinnere da auch immer wieder gerne an dieses Jahr, wo wir mit 2 Toren nicht deutscher Meister geworden sind, wo ja nicht nur wir am Ende drunter gelitten haben, sondern auch so Teams wie Lemgo, die dann auf einmal gegen uns gegen Kiel mit 22 verlieren. Wir gewinnen mit 25 gegen Coburg oder gegen Eisenach war das in Coburg. Ich glaube, dass da das direkte Duell schon wichtiger wäre. Aber ich glaube, man orientiert sich dazu sehr irgendwie am Fußball, an diesem, die machen das auch so und dann machen wir das auch so.
Es tat dem Handball auch nicht gut, dieses Scheibenschießen da, wo jetzt jeder mit 20 Toren gewonnen hat. Das war auch nicht attraktiv.
Ja, bin ich völlig bei dir. Letzte Frage zu diesem Thema. Shotclock, ja oder nein? Wenn wir schon bei amerikanischen Gegebenheiten im Handball sind.
Ja, finde ich gut.
Findest du gut?
Finde ich gut.
Okay.
Ich glaube, diese 6-Pässe-Regel ist... dauert manchmal zu lange.
Ich glaube, der Schiedsrichter hat einfach noch viel zu viel Einfluss.
Das, so. Ja, du musst ja auch ein bisschen Druck von den Schiedsrichtern nehmen, wenn die so viele Sachen entscheiden müssen. Und ich denke, so eine Shotclock, da kann sich keiner drüber aufregen. Also da gibt es keine Diskussion drüber, dass die zu früh abgelaufen ist.
Ich bin auch dafür. 30 Sekunden für alle normalen Spieler, für Schweizer Nationalspieler 35. Da kriege ich wieder einen auf den Deckel für, wenn der Andi das hört. Aber gut, er müsste sich ja auch nicht mehr so lange mit einer Shotclock dann rumschlagen, wenn die jetzt eingeführt würde. Aber das sind
wer weiß.
Das erste, was kommen muss, sage ich dir ehrlich, ist Video Instant Review. Das finde ich sehr, sehr wichtig,
dass wir
das im Handball bekommen.
Sinnvoll, bei den Vielzahlen der Geschichten.
Also ist zu oft spielentscheidend. Wenn ich letztes Jahr an unser Spiel gegen Flensburg denke, wo es diesen 7 Meter, gerade in solchen Situationen, der 7 Meter in der allerletzten Sekunde mit Ablauf, weil das Ding hätten wir ja dann damals gewonnen gehabt. Und da muss ich schon sagen, wenn du da einen gehabt hättest, der da mal drauf guckt und sagt, boah, finde ich nicht ganz unwichtig. Also da...
Du hast auch die Technik vor Ort. Du kannst dir das auch angucken. Und du nimmst halt wieder Druck auch von den Schiedsrichtern. Gerade in solchen Situationen. Also ich glaube, dass das gut wäre.
Vor allem ist die HBL die letzte Profiliga in Deutschland, die das nicht mehr hat. Die das nicht hat. BBL hat das schon seit Jahren, Basketball, DEL auch schon seit vielen, vielen Jahren, Fußball jetzt sowieso, sogar in der zweiten Liga. Da, also wobei, es soll ja irgendwie, also denke ich mal, Final Four im letzten gab es Instant Video Review.
Das gab es, glaube ich, bei den größeren Turnieren. Und ich finde auch nicht, dass das so ein riesen Zeitfaktor ist, dass man sagt, oh, die Spiele dauern zu lange, wenn jetzt da 5, 6 Entscheidungen überprüft werden.
Nee, finde ich auch nicht. Ich glaube eher, dass das Problem sein wird, dass du halt so ein System kalibriert, klar, in Nettelstedt genauso aufbauen müsstest, in einer kleinen Halle wie halt in unserer SAP-Arena, wo wahrscheinlich eh schon irgendwie alles zu dem Thema hängt. Aber es ist schon spannend. Ich glaube, dass sich die Handball-Bundesliga in den nächsten Jahren auch entwickeln muss. Da gibt es so ein paar Entwicklungsstufen, die sie, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen müssen.
Ja, vor allem, wenn du die Technik hast, du nimmst den Druck von den Schiedsrichtern, du machst das. Man will ja auch keinen Sieg haben, wenn du im Prinzip das nicht verdient hast. Als Zuschauer.
Also ich nehme auch mal einen Sieg, den wir nicht verdient haben. Da bin ich ganz ehrlich. Werfen wir jetzt zum Schluss nochmal einen Blick auf deine persönliche Planung. Nach dieser Saison wird es vermutlich nicht weitergehen bei den Löwen. Hast du schon einen Plan für die Zeit nach dem 30. Juni?
Ich habe noch keinen Plan für die Zeit nach dem 31.12. Mein Vertrag geht ja erstmal nur bis Ende Dezember.
Hat meine Redaktion geschlampt?
Das ist bei mir, bei ganzen Verträgen, die ich habe, kann das durchaus mal vorher, dass man sich da mal vertut. Man müsste ja, sage ich, schon die Planung für die nächste Saison anfangen, aber das Problem ist, ich weiß ja noch gar nicht, was ich ab Januar mache. Also ich muss leider, ich hätte es auch gern anders, aber ich muss leider Geduld haben und zu gucken, dass man das Richtige findet. Und bis jetzt bin ich ganz gut damit gefahren und bei einem Top-Club zum Beispiel jetzt gelandet. Ich hätte es auch gern anders, dass man eine gewisse Sicherheit hat, aber man kann sich manche Sachen leider nicht aussuchen.
Ja, ist so. Ich würde dir tatsächlich die Daumen drücken, dass du nach dem Löwenabenteuer, was du dann jetzt hattest, vielleicht wirklich mal so die Chance bekommst, international zu spielen. Weil so viele Chancen werden ja zu dem Thema nicht mehr kommen. Also nicht im Ausland zu spielen. So, nicht international, sondern im Ausland. Weil ich glaube, das ist schon cool.
Ja, es wäre auf jeden Fall nochmal eine Erfahrung wert, wenn das halt sportlich interessant wäre. Und für mich ist halt auch immer wichtig, dass du ein professionelles Umfeld hast, dass du vernünftig arbeiten kannst. Weil ich bin jetzt auch nicht der typische Rentner, der sagt, ich will jetzt die Füße hochlegen, noch ein bisschen Geld kriegen und möglichst wenig trainieren. Ich will halt noch was erreichen. Ich will versuchen, noch bis 43 zu spielen.
Warum 43? Warum sowas Krummes?
Weil ich finde zum Beispiel, oft haben Torhüter mit 43 aufgehört und ich denke mir so, ja, das klingt ganz gut mit 44, das klingt irgendwie komisch, kann ich nicht genau erklären, aber es klingt halt so.
Was willst du generell nach der Karriere machen?
Ich würde gerne im Handball bleiben. Ich habe mich noch nicht entschieden, für welche Richtung, ob es eher Richtung Torwarttrainer geht. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass ich so sportliche Leitung mache. Mhm. Oder vielleicht im Beratermanagement was mache. Also da vielleicht, aber irgendwas mit Handball.
Mhm. Cool, das sind wir sehr gespannt drauf, aber ist da noch was hin? Also 4 Jahre dann noch, oder? Habe ich richtig gerechnet?
Ja, es ist ein netter Plan, aber mal gucken, ob es machbar ist.
Als Torhüter glaube ich schon, dass das machbar ist.
Es macht halt aber auch immer noch Spaß, wenn ich mir überlege, dass letzte Woche war ich der einzige Torhüter einen Mittwochmorgen im Training und natürlich, wenn du nur einen Torhüter hast, machst du Wurftraining, natürlich. Oh. Und du hast dann 12 Spieler, die ungefähr 500, 600 Bälle um 10 Uhr morgens auf dich abgeballert haben und du liegst da und denkst so, boah, das macht noch total Spaß.
Also, das sind doch dann die besten Voraussetzungen. Ist ja, also du wärst ja auch nicht der Einzige, der mit über 40 noch, vielleicht sogar, guck mal, Jogi Bitter hat noch Olympia gespielt mit über 40.
Ja, ich glaube, bei den Portugiesen hat, glaube ich, ein 41-Jähriger sein EM-Debüt gegeben. Ja.
Wobei das schon wieder geil ist, ne? Ja. Also einmal noch, also wenn man sagt einmal noch, aber dann das erste Mal, das ist auf jeden Fall schon nochmal so eine Lebenstraumerfüllung. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei uns warst. Nach der Kicker-Niederlage machen wir jetzt Billard-Revanche, oder?
Na, ich habe das Gefühl, dass ich so im Kneipensport gegen dich keine Chance habe.
Das werte ich jetzt mal nicht, diese Aussage. Ja, bin mal gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt sind wir mal gespannt. Erstmal, was wir gegen Balingen gemacht haben. Das konnten wir nicht auflösen. Und sind natürlich auch weiterhin gespannt, was bei den Löwen so passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Dankeschön, Nikolas Katsigiannis. Und euch da draußen, wie immer der Hinweis, abonniert uns, folgt uns. Dann verpasst ihr keine Folge von solchen Podcasts, in denen sehr viel gelacht wird, so wie wir heute sehr viel gelacht haben. Ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.